Tja, die arme Martina. Jetzt wollte sie uns eigentlich so eine Bildershow machen mit Friede, Freude, Eierkuchen. Einfach nur schee. Und jetzt schleichen sich da halt so schreckliche Bilder da so ein. Irgendwie kriegt man den Frieden nicht so richtig hin. Ich weiß auch nicht. Es erinnert mich an so eine Geschichte, so eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Die heißt Der rote Tod. Die Pest herrscht im Land und der Fürst denkt, was geht's mich an? Ich sperre mich in meiner Burg ein mit meinen Kumpels und wir machen Party. Und die Seuche kann ja nicht durch die dicken Burgmauern durch. Ja. Geht uns alles nichts an. Wir machen Friede, Freude, Eierkuchen. Naja, die Geschichte endet so ähnlich wie ein Drama von Shakespeare. Da sind am Ende auch fast alle tot. Und so sieht's dann auch in der Burg aus. Der Unfriede kehrt ein. Friede sei mit euch. Wir haben es vorgehört. Zweimal sagt der auferstandene Jesus das zu seinen Jüngern. Und Friede sei mit euch, das sagt er auch uns heute, besonders an diesem Osterfest. Aber die Frage ist ja schon, was soll denn das eigentlich bedeuten? In unserer Welt, wo es so viel Gewalt gibt, so viel Hunger, wo man immer Sorge hat, dass dieser Krieg im Osten vielleicht weiter nach Norden, nach Westen wandert, nach Süden wandert, wie auch immer. 2000 Jahre feiern Christen jetzt schon die Auferstehung. Tja, ist die Welt besser geworden? Ist mehr Friede geworden? Wir wollen uns heute mal der Frage stellen, was eigentlich Friede ist. Was braucht es für Frieden? Ich möchte es mal mit einem Backrezept vergleichen. Also was braucht man denn für Zutaten, damit Frieden aus dem Backofen sozusagen rauskommt. Jetzt gibt es da ja ganz unterschiedliche Meinungen. Also manche sind der Meinung, Frieden schafft man durch Geschenke. Sagt der Sohn zu seinem Vater, Papa, was ist eigentlich ein Friedensangebot? Sagt der Papa, ja alles Mögliche, vom Veilchenstrauß bis zum Kleinwagen, es hängt halt von deiner Mutter ab. Oder manche sagen, naja, Frieden habe ich, wenn alle mich schön und toll finden. Sollte ich halt mal meine Haare färben, das wäre vielleicht der erste Schritt. Da hat mal jemand einen schönen Satz gesagt, warum haben so viele Menschen eigentlich keinen Frieden mit ihrem Aussehen statt mit ihrem Gehirn? Man sollte die entscheidenden Fragen stellen. Eine dritte Meinung, wie man Frieden schafft, die ist nun wirklich weit verbreitet. Frieden kann man nur schaffen mit Waffen. Man muss die Gewalttäter erst mit Gegengewalt besiegen, dann kann Frieden entstehen. Kann man ganz oft in der Menschheitsgeschichte sehen. Der Stärkere muss sich erst durchsetzen. In dem Wort kriegen, wir bekommen, also wir kriegen etwas, steckt ja das Wort Krieg drin. Zwei Soldaten sind im Schützengraben. Da fragt der eine irgendwann mal, was machen wir hier eigentlich? Sagt der andere, wir kriegen Frieden. Das ist also auch so ein Weg, wie man zum Frieden findet. Es gibt die ganz seltenen Menschen, die haben zu viel Frieden. In einer Kontaktanzeige stand mal Folgendes. Ich bin glücklich und zufrieden, suche Partnerin, die das ändert. Oder das Gegenteil. Und ich denke, da können wir uns vielleicht schon eher drin wiederfinden. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich einfach nur in Frieden leben will. Ich habe geliebt, ich habe gelitten, ich habe geweint, ich habe vergeben. Jetzt will ich nur noch glücklich sein. Also kein ständiges Auf und Ab, kein ständiges Durcheinander mehr im Leben. Endlich mal Ruhe und glücklich sein. Und damit sind wir wieder bei der Frage, welche Zutaten brauchen wir denn für den Frieden? Ich möchte mal so ganz einfach anfangen. Das Wort Frieden ist von der Sprache her verwandt mit dem Wort frei. Frieden hat etwas mit Freiheit zu tun. Freiheit kann nur eine äußere Freiheit sein, dass zum Beispiel eben kein Krieg herrscht. Oder dass man in einem gerechten Land lebt, wo die Richter halt nicht korrupt sind oder bestechlich, wo man eine freiheitliche Demokratie hat, wo es Menschenrechte gibt, wo man Meinungsfreiheit hat oder Versammlungsfreiheit oder was auch immer. Äußere Freiheit. Aber dann wissen wir ja auch, es gibt auch eine innere Freiheit. Frieden hat man oft nur, wenn man sich innerlich auch frei fühlt. Und da gibt es ja viele Dinge im Leben, die einem da immer das stören wollen. Sorgen, Ängste, irgendein Druck, dann kommt eine Prüfung oder in der Arbeit ist eine besondere Herausforderung, man weiß nicht, schafft man's, Enttäuschungen, Ärger, Groll und dann ist die innere Freiheit weg und auch der innere Frieden. Äußere Freiheit und innere Freiheit. Das ist so eine Zutat, wie Frieden entstehen kann. Aber Freiheit allein genügt noch nicht. Es braucht noch mehr. Stellen Sie sich einen ganz einsamen Menschen vor, der hat eigentlich viele Freiheiten. Der muss nicht erst gucken, am Wochenende nicht erst fragen, was will die Familie machen, was will mein Partner machen oder wie auch immer. Nee, der kann eigentlich machen, was er will, aber er ist halt einsam und das ist keine Freiheit. Man hat viele Freiheiten und ist trotzdem nicht frei. Also Freiheit allein schafft noch keinen Frieden. Wir brauchen noch eine weitere Zutat und diese weitere Zutat ist, dass wir auch Beziehungen brauchen. Gute, verlässliche Beziehungen. Beim Propheten Jeremia gibt es einmal einen schönen Ausdruck in Kapitel 20. Da heißt es, Menschen meines Friedens. Damit sind Freundinnen und Freunde gemeint. Freundinnen und Freunde sind Menschen meines Friedens. Wenn ich solche Menschen habe, dann kann Frieden entstehen. Also, für Frieden braucht es einerseits Freiheit. Und es braucht gute, verlässliche Beziehungen. Das finden wir auch in der Bibel, dieses Freiheitsverständnis. Wir fangen erstmal vorne an der Bibel, im Alten Testament. Da gibt es dieses hebräische Wort Shalom. Und das meint eigentlich alles. Diesen äußeren Frieden in der Gesellschaft, Gerechtigkeit und Friede küssen sich, heißt es im Psalm 85. Dann, dass kein Krieg herrscht, dass ich inneren Frieden habe, dass ich gute Beziehungen habe. Und in der Bibel kommt dann noch etwas ganz Wichtiges dazu, dass ich auch eine gute Beziehung zu Gott habe. Im Richterbuch Kapitel 6, da gibt es einen Richter namens Gideon. Der baut einmal für Gott einen Altar und diesem Altar gibt er einen Namen. Und dieser Name lautet, der Herr ist Friede. Gott ist Friede. Also, dass hier die Beziehung zu Gott, Beziehung zu Menschen, innere Freiheit, äußere Freiheit, dann kann Frieden wachsen. Und in der Bibel ist es eigentlich so, dass die entscheidende Beziehung ist die zu Gott. Wenn wir uns an Gott orientieren, dann fließt aus diesem Frieden auch Frieden zu den Menschen, Frieden in die Gesellschaft, Frieden zu den Völkern. Man könnte es auch kurz sagen, vertraue auf Gott und du wirst inneren und äußeren Frieden finden. Und dieses Denken finden wir in weiten Teilen des Alten Testaments, dieser hebräische Shalom. Ein Frieden mit Gott, der auch sichtbar wird in meinen Lebensverhältnissen. Aber es gibt im Alten Testament auch einzelne Stimmen, die etwas ganz anderes sagen. Zum Beispiel der Beter vom Psalm 73. Das ist ein frommer Mann, deswegen betet er ja auch. Aber er sieht, da gibt es Leute, die interessieren sich für Gott überhaupt nicht. Und die benutzen andere Menschen auch nur zum Mittel, zum Zweck. Und für Gerechtigkeit setzen die sich auch nur ein, wenn es ihnen selber passt. Und dann sieht er plötzlich, solche Leute gibt es und denen geht es besser als mir. Die sind reich, die sind gesund, die sind glücklich und machen, was sie wollen, ohne Rücksicht. Oder im Alten Testament gibt es das Predigerbuch. Und dieser Prediger ist auch einer, der viele Ungerechtigkeiten in der Welt sieht, die einem den Frieden rauben. Ein Beispiel möchte ich nennen, was der Prediger auch nennt. Da ist jemand, der hat sich was aufgebaut, vielleicht irgendein Geschäft, ein Betrieb. Und da hat er jahrelang geschuftet und endlich läuft der Laden. Und dann stirbt er, bevor er sozusagen die Früchte seines Erfolgs genießen kann. Und die Erben, die genießen es jetzt, obwohl die keinen Finger dafür gekrümmt haben, dass dieser Betrieb aufgebaut wurde. Ein Beispiel, was der Prediger nennt, so läuft es halt in der Welt immer wieder. Oder bekannter, der Hiob, ein tiefgläubiger Mensch, der stark an Gott geglaubt hat, der dann aber alles verliert, seinen Besitz, seine Familie, seine Gesundheit und ohne Frieden sitzt er im Staub. Und das sind so Sachen, die gibt es ja auch in unserer Welt immer wieder. Die Frage ist also, was soll das bedeuten, dass Jesus damals als Auferstandener zu seinen Jüngern gesagt hat und dass er es auch uns sagt, Friede sei mit euch. Gehen wir in der Bibel mal weiter vom Alten zum Neuen Testament. Die Frage, welche Friedensvorstellung herrscht denn im Neuen Testament? Auch dieser weite Shalom, dass sich der Friede auch, dieser Friede sich zeigt, dass ich ein glückliches Leben habe, dass die Gesellschaft gut läuft? Oder sind es eher diese Randstimmen, diese Einzelstimmen im Alten Testament? Und da muss man sagen, das Neue Testament knüpft eindeutig an diese Einzelstimmen des Alten Testaments an. Im Neuen Testament, da wird nichts schön geredet. Da wird ganz klar gesagt, diese Welt, man kennt es aus dem Weihnachtslied, Welt ging verloren, o du Fröhliche, Welt ging verloren. Diese Welt ist durch und durch friedlos. Das ist die Diagnose des Neuen Testaments. Auch wenn immer wieder Gerechtigkeit und Glück und Liebe aufblüht und Gerechtigkeit, im Kern ist diese Welt eine Welt ohne Frieden. Und daher sind die guten Momente auch nie dauerhaft. Das kann man in der Menschheitsgeschichte. Es gibt zwar immer wieder, da blüht was auf, da geht es gerecht zu, aber irgendwann, nach ein paar Jahrzehnten spätestens, ist es wieder vorbei. Und das bedeutet nun, Frieden in der Welt und in unserem Leben ist nach Vorstellung des Neuen Testaments noch kein wirklicher Friede. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, warnt der Apostel Paulus sogar davor. Ja, wenn sie alle sagen, es ist Friede, dann passt auf. Der Tag des Herrn kommt unerwartet. Und dann zählt der politische Frieden und dieser psychologische innere Frieden letztlich nicht mehr. Oder Jesus sagt in Johannes 14, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch den Frieden, wie die Welt ihn gibt. Anscheinend ist dieser Friede, den Jesus gibt, ein anderer als dem, den wir hier auf der Erde so vorfinden und den wir uns auch wünschen. Aber wie finden wir diesen Frieden, der offensichtlich noch viel tiefer geht als aller Frieden, den es hier auf der Erde geben kann? Entscheidend ist nun, dass dieser Satz Friede sei mit euch, dass den nicht jetzt einfach ich jetzt hier vorne mit Osterkerze gesagt habe. Ich sage das nur, weil Jesus das auch gesagt hätte. Wenn es Jesus nicht gesagt hätte, dann kann ich hier viel quatschen von Frieden. Dann wird die Hälfte sagen, ja, da redet er wieder. Nein, es ist entscheidend, dass es Jesus ist, der sagt. Und es ist entscheidend, dass es der auferstandene Jesus ist, der das sagt. Darauf kommt es an. Nur der kann das sagen. Paulus sagt es im Kolosserbrief Kapitel 1 so. Jesus Christus ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, sagt Paulus zu den Christen damals. Oder wem das jetzt ein bisschen zu schwierig war, in Epheser 2, Vers 14 sagt Paulus, er ist unser Friede, Punkt, dieser Jesus, der ist unser Friede. Das Neue Testament ist sehr einseitig und damit auch sehr radikal. Es gibt letztlich nur einen Frieden in ganzer Tiefe und das ist dieser Frieden, den Jesus Christus schenken kann, eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm zu führen. Dieser Friede ist nun aber leider zunächst einmal ein unsichtbarer, ein verborgener Friede. Aber er schenkt uns etwas ganz Wichtiges, nämlich eine Eintrittskarte. Im Alten Testament wird nämlich ein Friedensreich verheißen, versprochen. Das wird irgendwann mal in der Zukunft kommen, wo der Frieden dann wirklich allumfassend sein wird. Da wird man den Frieden sehen, da wird man ihn spüren, da wird man ihn schmecken, da wird auch aller Streit vorbei sein. Und zu diesem Friedensreich gibt es eine Eintrittskarte. Dieses Friedensreich kommt. Und so lange ist es auch gar nicht mehr hin. Wenn wir sterben, kommt es nämlich auch schon. Dann dürfen wir da schon eintreten. Und dafür gibt es eine Eintrittskarte durch diese Beziehung zu Jesus. Aber jetzt sind wir ja da noch nicht. Jetzt sitzen wir ja hier. 31. März 2024. Wir sind noch nicht in diesem Friedensreich. Zeigt sich dieser Friede, der in dieser Beziehung zu Jesus drinsteckt, eigentlich hier auf der Erde? Oder ist es nur einer, den man halt nur glauben kann? Ja, er zeigt sich immer wieder. Und ich glaube, hier sitzen ganz viele, die auch schon erlebt haben, dass dieser Friede, der aus dem Glauben an Jesus entspringt, sich immer wieder im Leben gezeigt hat. Und auch die Kirchengeschichte ist voll davon, wie Menschen etwas aus diesem Glauben heraus getan haben, was gut war für diese Erde, was zum Frieden in dieser Welt beigetragen hat. Aber es ist keine Regel. Ich kann nicht sagen, weil ich an Jesus glaube, werde ich jetzt da und da Frieden kriegen. Oder wenn ich jetzt viel zu Jesus bete, werde ich jetzt ab morgen einen inneren Frieden haben, der mir gerade fehlt. Man kann da leider keine Regel machen. Aber immer wieder blitzt dieser Frieden auf. Und dazu möchte ich zwei wahre Geschichten erzählen. Das heißt, das erste ist eigentlich keine Geschichte. Das erste Beispiel stammt aus der Ukraine. Und dort herrscht ja Krieg, wie wir wissen. Es gibt da keinen Frieden im Land. Aber der Friede des auferstandenen Jesus, den gibt es da. Den gibt es. Ein paar Beispiele möchte ich nennen. In der Region Charkiw, diese Stadt war ja vor allem 2022 heftig umkämpft. Also im Kriegsgebiet sind seit Kriegsbeginn 17 neue christliche Gemeinden entstanden. Und der Generalsekretär der ukrainischen Bibelgesellschaft, der berichtet, wenn ein Alarm losgeht, gehen einige Menschen in die Kirche statt in den Bunker. Nicht, weil die Kirche so ein solides Gebäude wäre, sondern weil es ein Ort ist, dem die Menschen vertrauen. Und weiter sagt er, dass in den 2 Jahren seit Kriegsbeginn die ukrainische Bibelgesellschaft fast 1 Million Bibeln verteilt hat. Er sagt, in unserem Büro ist es wie in der Bäckerei. Ich war gestern auch in der Bäckerei, Riesenschlange. Da ist so wie in der Bäckerei. Die Pastoren kommen, um neues Material zu holen. So wie andere Menschen frisches Brot kaufen. Auch Freiwillige holen Bibeln für die Front. Und die ukrainische Vereinigung evangelischer Baptisten berichtet davon, dass sich 2022, die Zahlen für letztes Jahr liegen anscheinend noch nicht vor, dass sich 2022 über 3000 erwachsene Menschen haben taufen lassen in der Ukraine. Da kann man doch nur sagen, Halleluja, obwohl da von Frieden in diesem Land ja nicht viel zu spüren ist. Aber dieser Frieden, dieses Auferstandenen, der ist da. Und dann noch ein weiteres Beispiel aus dem Russlandfeldzug. Da beim Russlandfeldzug war ein Mann beteiligt, Hans Lang. Der war also da in Russland, sozusagen war bei der Wehrmacht. Und er hatte Quartier genommen in der Hütte eines russischen Mannes. Und den traf er halt immer wieder natürlich, da er in seine Hütte wohnte. Und er spürte irgendwie bei diesem Mann, der hat irgendwie eine besondere Ausstrahlung. Irgendwas strahlt der aus. Und er hat gemerkt, seine Nähe ist irgendwie wohltuend. Mitten in dieser schrecklichen Situation, diesem Russlandfeldzug, Kampf, Leid, Tod, schreckliche Dinge. Der Hans Lang musste auch immer wieder Gefallenenbriefe in die Heimat schicken. Das ist nun wahrlich kein Vergnügen. Irgendwann kommen sich die beiden ein bisschen näher und der alte Mann erzählt. Er sei 80 Jahre und er war früher Offizier beim Zaren von Russland. Und dann kam die kommunistische Revolution. Und dann wurde er und seine Frau, und er hatte 12 Kinder, nach Sibirien verbannt. 27 Jahre lang. In dieser Zeit der Verbannung ist seine Frau gestorben und 7 seiner 12 Kinder. Jetzt der Zweite Weltkrieg, jetzt hat er seine übrigen 5 Kinder verloren in diesem Krieg. Ist ein bisschen wie Hiob. Er war auch Großgrundbesitzer, durch die Kommunisten hat er auch sämtliches Land verloren, wie Hiob alles verloren. Und jetzt berichtet der Hans Lang auf meine Frage, ob er sich mit uns absetze, wenn wir zurückgehen nach Deutschland, antwortete er, oh nein, was kann ich noch verlieren? Ich habe viele Güter gehabt. Ich bin durch alle Höhen und Tiefen des Lebens gegangen. Ich habe nichts mehr, nur noch dies. Und dann greift er in seine Tasche, holt etwas raus, das so in ein Tuch gewickelt war, wickelt es aus und dann ist da ein Kruzifix, ein hölzernes Kreuz. Und dann sagt er, das ist es, was mir geblieben ist. Es ist nichts und dennoch alles. Es ist nichts, weil es nur ein kleines Holzkreuz ist und was soll einem das im Leben viel weiterhelfen. Und dennoch alles, weil dieses Kreuz hinweist auf den, der einen Frieden hat, der nicht von dieser Welt ist. Ein Hinweis auf den für uns aus Liebe gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus. Ich finde das unglaublich. Wer solch einen Frieden hat, den kann eigentlich wirklich nichts mehr umhauen, was einem im Leben passiert. Und das Tolle an solchen Friedensmenschen ist, die von diesem Jesus Frieden geschenkt bekommen haben. Die strahlen das auch aus, so wie dieser ältere Mann. Der hat Frieden um sich verbreitet, hat andere angesteckt mit diesem Frieden, der von oben kommt. Ja, das ist in der Tat ein Friede, der, wie Paulus sagt, der höher ist als alle Vernunft, als alle menschliche Vernunft. Und dieser Friede, der bewahre auch eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.